Die Baba.
Moin.
Hat Besuch.
Bei NDR 1 Niedersachsen. Mit Jared die Baba.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Bei mir ist heute eine Ärztin auf Visite. Auf Schnackvisite. Hier wird also niemand untersucht, aber schon neugierig ausgefragt, und zwar von mir. Ganz herzlich willkommen, Anne Kistner-Peters. Sie ist Kinderärztin aus der Wesermarsch, und zwar ganz genau aus Rüdershausen. Moin.
Moin.
In Ihrem Job muss man ja cool bleiben als Kinderärztin. Wie ist es jetzt in so einem Moment, in einem Zweiergespräch in einem Studio zu sein?
Ungewöhnlich, aber ich glaube, ich habe schon Aufregenderes in meinem Leben erlebt.
Das spricht alles für Sie. Das ist ja auch ein ganz normales Gespräch hier. Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann schnacken wir mal über Ihr Leben, weil es ist sehr spannend.
NDR 1 Niedersachsen.
Die Baba hat Besuch.
Anne Kistner-Peters ist bei mir zu Besuch. Sie ist Kinderärztin, aber nach dem Abitur haben Sie ja nicht direkt Medizin studiert, sondern Sie haben eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht.
Ja.
Wie kam es dazu? Warum sind Sie nicht den direkten Weg zur Ärztin gegangen?
Es ist ein bisschen nicht so ganz einfach. Also ich habe ja mein Abitur in den 90er oder Ende der 90er gemacht. Und damals war das mit den Medizinstudienplätzen noch rarer gesät als jetzt. Und was vor allen Dingen viel wichtiger war, mit den Medizinarbeitsplätzen. Weil die Babyboomer noch auf allen Stellen saßen. Und es war nicht so einfach, auch andere naturwissenschaftliche Fächer zu studieren. Es gab da nicht so viele Stellen tatsächlich. Und zudem wollte ich auch Kinder haben. Und
aber
nicht nur eins.
Ja, da kommen wir gleich zu. Aber hatten Sie schon den Wunsch gehabt, Medizin studieren zu wollen?
Also ja, eigentlich schon. Ich war aber, also gab auch private Gründe, warum ich das nicht sofort gemacht habe. Aber ich glaube, das erste Mal über Medizin habe ich tatsächlich irgendwie mit 10, 11 nachgedacht. So fand ich interessant.
Wie kam das?
Meine Großmutter ist tatsächlich medizinisch-technische Assistentin. Mein Vater war selber sehr krank. Ich hatte viel mit Medizin und so weiter zu tun. Und Naturwissenschaften fand ich grundsätzlich immer spannend.
Und haben Sie schon in der Zukunft dann mit einem Kittel gesehen im Krankenhaus? Oder was haben Sie so für eine Vision von sich gehabt?
Ich glaube, der Kittel gar nicht so. Der ist erst später und den trage ich eigentlich auch fast nie. Sondern eher, ich glaube, das Bedürfnis, Menschen zu helfen, das ist das eher gewesen tatsächlich. Und das Spannende an der Medizin, so was ist das, was ist die Ursache und wie kann ich das bekämpfen? So, das ist, glaube ich, das, was mich eher interessiert.
Haben Sie sich deswegen auch mit medizinischen Themen befasst, als Ihr Vater krank war, um zu unterstützen?
Ja, zwangsweise tatsächlich.
Ja.
Ja.
Und dann haben Sie gerade Ihre Kinder angesprochen. Also Sie wollten auch Kinder haben. Wie war da Ihr Blick nach vorne, Ihre Vision, Ihr Wunsch?
Also,
Kinder kann man ja nicht planen, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Aber mir war ganz klar, dass ich mehr als eins und noch mehr als zwei haben wollte. Also so die Vision Großfamilie hatte ich schon eigentlich.
Großfamilie im numerischen Sinne, wie viel?
Also geplant habe ich das numerisch nicht, aber schon mehr als vier tatsächlich. Und also das ist, kommt daher, dass meine Mutter zum Beispiel auch aus einer Großfamilie kommt und ich dieses mit vielen Laute Unterstützende immer sehr sympathisch fand und das auch für mich eigentlich so als Lebensweg gesehen habe.
Das heißt, Sie haben auch geplant, eine Phase des Lebens zumindest sich komplett den Kindern oder der Familie zu widmen?
Nee, das eigentlich gar nicht. Also ich glaube, das ist etwas, was mir zu immer fremd war. Ich liebe meine Kinder und ich bin gerne Mutter und ich bin das auch zu 100%. Aber ich bin auch immer ein eigener Mensch, der auch einen eigenen Berufserwerb hat und von meinem Partner nicht abhängig bin in dem Sinne, dass ich kein eigenes Einkommen habe oder so.
Das heißt, Sie haben gedacht, Kinder, Familie, ja, Job auch ja. Weil viele in dieser Zeit hätten jetzt, glaube ich, gedacht, entweder oder. Oder wenn ich jetzt ein Arbeitgeber wäre, hätte ich gedacht, wollen Sie Kinder oder wollen Sie einen Job?
Nee, das und war für mich immer ganz klar.
Woher kam das und?
Das ist eine gute Frage, woher das kam. Ich glaube, weil ich auch so von zu Hause das so erlebt habe. Tatsächlich, dass ich als Mädchen damals noch genauso schlau bin wie jeder andere Kerl so und auch alles machen kann, dass es da keine Beschränkung gab, zumindest in den Köpfen nicht so. Was ich dann in der Schule und so weiter erfahren habe, ist noch wieder was anderes, aber...
Haben Ihre Eltern Ihnen das vorgelebt oder haben Ihre Eltern Sie ermutigt oder Sie so erzogen, dass das für Sie einfach klar ist, dass da, wo Sie sind, in Ihrem Leben auch vorne ist?
Vorgelebt so ein bisschen, ich glaube für die Zeit schon tatsächlich, aber ermutigt trifft es, glaube ich, eher.
Aber das ist auch eine super Gelegenheit. Sie haben ja dann lange in der Behindertenbetreuung auch gearbeitet. Haben Sie sich das ausgesucht oder sind Sie da zufällig gelandet?
Nee, das habe ich mir ausgesucht. Ich habe ein Praktikum gemacht. Also so Erzieher fand ich ganz toll. Dann habe ich ein Praktikum gemacht und das hat mich begeistert. Einfach, ich habe das gerne gemacht, ja.
Und wie weit hat Sie das geprägt, die Erfahrung, die Sie dort gemacht haben, in Ihrem Job, den Sie jetzt als Kinderärztin ausüben?
Oh, ich glaube sehr. Wie schwierig das für besondere Menschen ist, in unserem Gesundheitssystem zu existieren. Wie schwierig zum Beispiel einfache Anträge auf dem Rollstuhl sind oder so. Das glaube ich schon. Auch, dass es normal ist. Also ich glaube auch im Umgang, dass ich nicht erschrecke vor irgendetwas. So und auch die Vielfalt von Menschen, glaube ich.
Haben Sie da gelernt, ja, zu schätzen?
Ja.
Was meinen Sie, warum das unsere Gesellschaft, dass gerade Menschen, die eigentlich eine Herausforderung haben, die eine Behinderung haben, unsere Gesellschaft das denen besonders schwierig macht? Also Sie haben jetzt ja gerade Anträge und Formulare angesprochen, also was ganz Praktisches und Alltägliches.
Ich glaube, weil Integration noch nicht wirklich fortgeschritten ist. Schulisch fängt es jetzt langsam, also gibt es das, ne? Es gibt keine Sonderschulen im herkömmlichen Sinne mehr, sondern es findet eine gleichzeitige Beschulung da statt. Aber auch es gibt Werkstätten für Behinderte. Es gibt vieles extra für Behinderte. Teilhabe sieht anders aus und Integration sieht anders aus, nämlich dass es Menschen die Barrieren abgebaut werden und nicht erhöht wird. Und ich glaube, da müssen wir noch einiges lernen.
Und wir werden einiges von Ihnen lernen, wie man im Leben das Ruder mal auf eine andere Seite rumreißt. Und darüber sprechen wir gleich, über Ihren persönlichen Umbruch.
NDR 1 Niedersachsen.
Die Baba hat Besuch.
Anne Kistner-Peters ist bei mir zu Besuch. Sie ist Kinderärztin, aber... Nach dem Abitur haben Sie ja nicht direkt Medizin studiert, sondern Sie haben eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht.
Ja.
Wie kam es dazu? Warum sind Sie nicht den direkten Weg zur Ärztin gegangen?
Es ist ein bisschen nicht so ganz einfach. Also ich habe ja mein Abitur in den 90er oder Ende der 90er gemacht. Und damals war das mit den Medizinstudienplätzen noch rarer gesät als jetzt. Und was vor allen Dingen viel wichtiger war, mit den Medizinarbeitsplätzen. Weil die Babyboomer noch auf allen Stellen saßen. Und es war nicht so einfach, auch andere naturwissenschaftliche Fächer zu studieren. Es gab da nicht so viele Stellen tatsächlich. Und zudem... wollte ich auch Kinder haben und
aber
nicht nur eins.
Ja, da kommen wir gleich zu. Aber hatten Sie schon den Wunsch gehabt, Medizin studieren zu wollen?
Also ja, eigentlich schon. Ich war aber, also gab auch private Gründe, warum ich das nicht sofort gemacht habe. Aber ich glaube, das erste Mal über Medizin habe ich tatsächlich irgendwie mit 10, 11 nachgedacht. So fand ich interessant.
Wie kam das?
Meine Großmutter ist tatsächlich medizinisch-technische Assistentin. Mein Vater war selber sehr krank. Ich hatte viel mit Medizin und so weiter zu tun. Und Naturwissenschaften fand ich grundsätzlich immer spannend.
Und haben Sie schon in der Zukunft dann mit einem Kittel gesehen im Krankenhaus? Oder was haben Sie so für eine Vision von sich gehabt?
Ich glaube, der Kittel gar nicht so. Der ist erst später und den trage ich eigentlich auch fast nie. Sondern eher, ich glaube, das Bedürfnis, Menschen zu helfen, das ist das eher gewesen tatsächlich. Und das Spannende an der Medizin, so was ist das, was ist die Ursache und wie kann ich das bekämpfen? So, das ist, glaube ich, das, was mich eher interessiert.
Haben Sie sich deswegen auch mit medizinischen Themen befasst, als Ihr Vater krank war, um zu unterstützen?
Ja, zwangsweise tatsächlich.
Ja.
Ja.
Und dann haben Sie gerade Ihre Kinder angesprochen. Also Sie wollten auch Kinder haben. Wie war da Ihr Blick nach vorne, Ihre Vision, Ihr Wunsch?
Also
Kinder kann man ja nicht planen, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Aber mir war ganz klar, dass ich mehr als eins und noch mehr als zwei haben wollte. Also so die Vision Großfamilie hatte ich schon eigentlich.
Großfamilie im... numerischen Sinne wie viel?
Also geplant habe ich das numerisch nicht, aber schon mehr als 4 tatsächlich. Und also das kommt daher, dass meine Mutter zum Beispiel auch aus einer Großfamilie kommt und ich dieses mit vielen Laute Unterstützende immer sehr sympathisch fand und das auch für mich eigentlich so als Lebensweg gesehen habe.
Das heißt, Sie haben auch geplant, eine Phase des Lebens zumindest, sich komplett den Kindern oder der Familie zu widmen?
Nee, das eigentlich gar nicht. Also ich glaube, das ist etwas, was mir immer fremd war. Ich liebe meine Kinder und ich bin gerne Mutter und ich bin das auch zu 100%. Aber ich bin auch immer ein eigener Mensch, der auch einen eigenen Berufserwerb hat und von meinem Partner nicht abhängig bin in dem Sinne, dass ich kein eigenes Einkommen habe oder so.
Das heißt, Sie haben gedacht, Kinder, Familie, ja, Job auch ja, weil viele in dieser Zeit hätten jetzt, glaube ich, gedacht, entweder oder wenn ich jetzt ein Arbeitgeber wäre, hätte ich gedacht, wollen die Kinder oder wollen sie einen Job?
Nee, das und war für mich immer ganz klar.
Woher kam das und?
Das ist eine gute Frage, woher das kam. Ich glaube A, weil ich auch so von zu Hause das so erlebt habe. Tatsächlich, dass ich als Mädchen damals noch genauso schlau bin wie jeder andere Kerl so und auch alles machen kann, dass es da keine Beschränkung gab, zumindest in den Köpfen nicht so. Was ich dann in der Schule und so weiter erfahren habe, ist noch wieder was anderes, aber...
Haben Ihre Eltern Ihnen das vorgelebt oder haben Ihre Eltern Sie ermutigt oder Sie so erzogen, dass das für Sie einfach klar ist, dass da, wo Sie sind, in Ihrem Leben auch vorne ist?
Vorgelebt so ein bisschen. Ich glaube, für die Zeit schon tatsächlich. Aber ermutigt trifft es, glaube ich, eher.
Aber das ist auch eine super Gelegenheit. Sie haben ja dann lange in der Behindertenbetreuung auch gearbeitet. Haben Sie sich das ausgesucht oder sind Sie da zufällig gelandet?
Nee, das habe ich mir ausgesucht. Ich habe ein Praktikum gemacht. Also so Erzieher fand ich ganz toll. Dann habe ich ein Praktikum gemacht und das hat mich begeistert. Einfach, ich habe das gerne gemacht, ja.
Und wie weit hat Sie das geprägt, die Erfahrung, die Sie dort gemacht haben, in Ihrem Job, den Sie jetzt als Kinderärztin ausüben?
Oh, ich glaube sehr. Wie schwierig das für besondere Menschen ist, in unserem Gesundheitssystem zu existieren. Wie schwierig zum Beispiel einfache Anträge auf dem Rollstuhl sind oder so. Das glaube ich schon. Auch, dass es normal ist. Also ich glaube auch im Umgang, dass ich nicht erschrecke vor irgendetwas. So, und auch die Vielfalt von Menschen.
Haben Sie da gelernt, ja, zu schätzen?
Ja.
Was meinen Sie, warum das unsere Gesellschaft, dass gerade Menschen, die eigentlich eine Herausforderung haben, die eine Behinderung haben, unsere Gesellschaft das denen besonders schwierig macht? Also Sie haben jetzt ja gerade Anträge und Formulare angesprochen, also was ganz Praktisches und Alltägliches.
Ich glaube, weil Integration noch nicht wirklich fortgeschritten ist. Schulisch fängt es jetzt langsam, also gibt es das, ne? Es gibt keine Sonderschulen im herkömmlichen Sinne mehr, sondern es findet eine gleichzeitige Beschulung da statt. Aber auch es gibt Werkstätten für Behinderte. Es gibt vieles extra für Behinderte. Teilhabe sieht anders aus und Integration sieht anders aus, nämlich dass es Menschen, die Barrieren abgebaut werden und nicht erhöht wird. Und ich glaube, da müssen wir noch einiges lernen.
Und wir werden einiges von Ihnen lernen, wie man im Leben das Ruder mal auf eine andere Seite rumreißt. Und darüber sprechen wir gleich, über Ihren persönlichen Umbruch.
NDR 1 Niedersachsen.
Die Baba hat Besuch.
Anne Kistner-Peters ist bei mir zu Besuch. Sie ist Kinderärztin und vorher war sie Erzieherin und hat in der Behindertenbetreuung gearbeitet. Und dann kam der Umbruch. Mit 41 haben sie sich entschieden, Medizin zu studieren. Was war der Auslöser?
Also ich war lange in der Behindertenarbeit tätig. Das war irgendwann gesundheitlich und emotional sehr herausfordernd. Nicht, weil mir die Arbeit als solches nicht gefallen hat, sondern weil es dort auch immer mehr Ressourcenknappheit gab, um das mal so zu formulieren. Und ich war so an einem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, mache ich jetzt nochmal was ganz Neues oder wie gestalte ich das jetzt? So geht das auf jeden Fall nicht mehr. Und dann ist mir halt wieder eingefallen, ja, ich wollte ja mal Medizin studieren und ich habe sowieso auch vorher eine Heilpraktiker-Ausbildung, eine Osteopathen-Ausbildung gemacht und dachte so, ich bewerbe mich jetzt einmal und mal gucken, was passiert. Und tatsächlich habe ich auf Anhieb einen Studienplatz bekommen.
Das muss man erst mal schaffen.
Ja, tatsächlich. Und vor allen Dingen habe ich nicht nur einen Studienplatz, sondern ich habe auch gleich die Zusage eines bekommen. Also damals war das in Oldenburg so, dass man eigentlich zu Bewerbungsgesprächen und so weiter eingeladen wurde. Und ich habe ganz euphorisch, als ich dieses Schreiben von der zentralen Vergabestelle bekommen habe, eine Freundin angerufen und habe ihr das so vorgelesen. Und sie meinte dann zu mir so, Anne, du musst dich nicht mehr bewerben oder sowas. Das ist ein Studienplatz. Das ist eine Einladung zur Immatrikulation. Du hast einen Studienplatz in Oldenburg. Und wir haben eine halbe Stunde geschrien am Telefon gefühlt irgendwie so, weil ich mich so gefreut habe, weil das wirklich, es ist ein Sechser-Lotto, ein Studienplatz in Deutschland tatsächlich. Und ich hatte keine Wartesemester, weil ich mich ja zum ersten Mal eingeschrieben habe tatsächlich.
Und ja. Das heißt, die haben keine Wartesemester geltend machen können?
Nee, tatsächlich
nicht. Wieso das denn nicht?
Ich
habe mir extra aufgeschrieben, sind Sie über die Wartezeit reingekommen?
Nein, ich bin nicht über die Wartezeit reingekommen. Weil dafür hätte ich mich zumindest zu dem Zeitpunkt, es mag sein, dass ich das geändert habe, schon einmal einschreiben hätte müssen.
Ich
schon
verstehe.
Einmal bewerben müssen. Und das habe ich ja noch nie getan gehabt.
Das ist ja krass.
Ja.
Also mittlerweile hatten Sie wie viele Kinder?
6.
Und wie alt waren die dann zu der Zeit?
Das Jüngste war 6 Jahre. Das war halt auch der Grund. Ich hätte vorher nicht studieren können.
Ja.
Das musste 6 sein, das musste in die Schule kommen. Das war so, genau.
So, und dann hatten Sie diesen Studienplatz beziehungsweise die Berechtigung auf Immatrikulation, haben eine halbe Stunde gekreischt, haben vielleicht noch die Korken knallen lassen. Und dann haben Sie Ihren Job angefangen beziehungsweise Ihr Studium angefangen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Wenig. Tatsächlich. Also ich habe halt mit einer Freundin, die damals auch schon Medizin studiert hatte, mich ein bisschen ausgetauscht. Ich habe mich so ein bisschen belesen, habe mir ein bisschen Bücher besorgt, habe mir ein iPad besorgt, weil ich tatsächlich digital überhaupt nichts gemacht habe bis dato. Und ja.
Haben bei null angefangen?
Ich habe bei null angefangen, tatsächlich.
Was hat Sie ermutigt, diesen Weg zu gehen? Weil jede große Reise beginnt ja mit dem ersten Schritt.
Ich weiß nicht. Ich habe auch gar nicht so gesagt, also ich habe mir ein Jahr Zeit gegeben. Ich habe gesagt, ich versuche das jetzt. Ich gebe mir ein Jahr Zeit. Ich habe ja immer wieder arbeiten können oder so. Ich habe ja nichts zu verlieren gehabt. So, ich habe ja nur zu gewinnen gehabt. Und ich habe gesagt, ja, versuche ich das. Das muss mit meiner Familie irgendwie funktionieren. Es muss mit mir funktionieren. Es muss sich gut anfühlen. Und ich muss das irgendwie hinkriegen. Und tatsächlich hat dieses Jahr einfach funktioniert. Ich habe Prüfungen bestanden. Ich habe gelernt. Es war nicht immer einfach. Und mit meiner Familie, das hat auch funktioniert. Und ich habe gemerkt, das ist genau das, was ich machen will. Das fühlte sich immer leichter an. So, ja, ich musste viel lernen, aber es hat funktioniert. Und ich wusste, dass es der richtige Weg ist.
Welche Umstände haben denn dazu geführt, dass es mit Ihnen funktioniert? Ich frage bewusst nicht, wie haben Sie das mit Familie und allem unter einen Hut gekriegt? Das ist immer dieselbe blöde Klischeefrage, die eine Frau gefragt wird. Aber wie haben Sie das mit sich unter einen Hut bekommen?
Sehr organisiert, glaube ich. Ich habe zum Beispiel nie prokrastiniert. Ich habe immer sofort gelernt.
Was verstehen Sie unter prokrastinieren?
Also man kann ja seinen Lernstoff, der ist einfach da. Man muss in Oldenburg alle 9 Wochen Klausuren schreiben. Den konnte ich nicht vorschieben. Ich habe jeden Tag wiederholt und jeden Tag nach und vorbereitet. So, dass da einfach nicht so ein Berg Lernstoff sich irgendwo angesammelt hat.
Und das war eine feste Routine?
Ja, das war eine ganz klare Struktur.
Das ist also vielleicht etwas, was wir uns alle von Ihnen abgucken können, wenn wir einen Berg Arbeit vor uns haben.
Ja, einfach anfangen.
Sehr gut. Einfach loslegen. Und Ihnen nimmt man das ab? Ich meine, Sie haben 6 Kinder, Sie haben einen Mann, Sie haben im Haushalt und Sie haben mit 41 gesagt, okay, einfach anfangen, nicht lang schnacken, loslegen.
Ja.
Woher haben Sie diesen Mut genommen?
Das weiß ich nicht. Doch, vielleicht schon. Also mein Vater ist sehr früh gestorben und der hat, glaube ich, in seinem Leben nicht das gemacht, was er wollte. Und ich bin gar nicht so viel jünger mehr, als er gestorben ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen mein Lebensmotto. Genieße den Tag, weil der könnte vorbei sein. Also mache ich das, was ich will. Das fühlt sich gut an.
Hat er Ihnen das gesagt oder haben Sie anhand seines Lebens gesehen, so möchte ich das nicht machen?
Ich glaube, ich habe das gesehen. Er hat das nie in Form. Also er hat schon klar formuliert, dass er hätte zum Beispiel gerne Physik studiert. So, und das war sein Lebenstraum, aber das war in seiner Zeit einfach so nicht möglich, weil er Geld verdienen musste. Und das hat er schon klar formuliert, aber er hat nicht klar formuliert irgendwie so, Anne, du musst Medizin studieren oder du musst deine Träume leben, sondern das eher vorgelebt. Oder beziehungsweise ich habe die Unzufriedenheit gesehen. Und die wollte ich für mich nicht.
Auf keinen Fall.
Nö.
Zum Glück. Und über Ihren Job sprechen wir gleich.
Ja.
NDR 1 Niedersachsen.
Die Baba hat Besuch.
Die Kinderärztin Anne Kistner-Peters aus der Wesermarsch ist bei mir zu Besuch und Sie sind als Assistenzärztin in der Facharztausbildung zur Kinderärztin tätig. Was begeistert Sie an diesem Beruf?
Kinder sind so unmittelbar und ehrlich. Ein Kind, auch wenn es ist entweder krank, dann sieht man ihm das auch sofort an. Es leidet und ist auch durch nichts eigentlich davon abzulenken. Und dann arrangiert es sich aber total schnell mit dieser Situation und wenn es gesund ist, ist es gesund. Kinder sagen einem ja auch die ungeschönte Wahrheit und das finde ich großartig. Ich glaube, ich habe immer einen ganz guten Weg, mit Kindern umzugehen und es bringt mir einfach Spaß. Ich kann gar nicht sagen, warum das so ist.
Wie reagieren die Kinder auf Sie?
Ganz gut, glaube ich. Also ich habe letztens, es war so süß, ich habe ein Mädchen geimpft. Das fand es überhaupt nicht toll, natürlich.
Und da zeigt sich ja eigentlich, wer gut mit Kindern umgehen kann. Ne?
So, und danach besteche ich die Kinder immer. Ich habe so einen Sticker oder eine Urkunde und so weiter. Und ich kam dann mit meinen Säckchen an so. Und sie konnte sich da was aussuchen, hat noch Tränen in den Augen gehabt. Und dann hat sie mich so umarmt. So, wo ich dachte, oh mein Gott, ich habe dich gerade ziemlich dein Vertrauen missbraucht und ja. Ich habe dir echt wehgetan, aber sie fand das in Ordnung, weil ich ihr, glaube ich, so das Gefühl vermittelt habe, ey, ich mache das jetzt nicht gerne, aber es muss sein. Und das war ganz witzig. Und ich glaube, ich habe meistens schon so einen Weg, wie ich mit ihnen umgehen kann. Und manchmal geht es halt einfach nicht, weil einfach das auch schlimm ist, wenn man krank ist oder Ohrenschmerzen hat.
Das finde ich ja auch. Und ich finde, eine Sache hat mir immer früher beim Arzt geholfen. Ein Arzt, wenn wir über das Thema Spritze sprechen, ich habe immer noch große Angst vor Spritzen, auch bei Impfungen. Die tun ja eigentlich nicht weh, aber ich schreie schon vorher. Ein Arzt sagt, ich zähle bis 3 und dann kriegst du die Spritze. 1, 2, zack, hatte ich die Spritze schon drin. Ich glaube, es ist ein alter bewährter Trick, hat bei mir sehr gut funktioniert. Wie wichtig ist Humor?
Ganz wichtig. Also ich finde, das ist ja das Lustige an Kindern einfach so, wie sie dann, also manchmal auch sehr dramatisch das darstellen oder einfach, sie sind ja auch total witzig in dem, was sie tun und in ihrer Ehrlichkeit, ich glaube. Und ich glaube, grundsätzlich ist für schwere Zeiten, für das Leben insbesondere und auch für Erziehung, ich habe nun pubertierende Kinder, das wäre ohne Humor überhaupt nicht schaffbar, glaube ich.
Ich glaube, wenn man nicht mehr lachen kann, dann ist es wirklich schlimm und ernsthaft, oder?
Ja.
Würden Sie das bestätigen?
Ja.
Wie sehr hat Ihnen denn das Muttersein von 6 Kindern in Ihrem jetzigen Job geholfen?
Wahnsinnig. Tatsächlich, weil ich viele Krankheiten kenne. Ich kann, glaube ich, sehr gut einschätzen, wie krank ein Kind ist. Auf den ersten Blick tatsächlich. Und das unterscheidet mich auch von anderen Ärztinnen, die wesentlich jünger sind als ich, glaube ich. Auch der Weg zu Kindern irgendwie, wie ich mit ihnen umgehe, wie ich sie anfasse. Oder Säuglinge allein, wie man einen Säugling handelt, das kann ich einfach. Und auch Babysprache kann ich, also ich höre so am Schreien auch schon, so ist es Hunger, ist es Schmerz, kann ich, glaube ich, auch ganz gut. Was hat mir noch geholfen? Und ich glaube, eine gewisse Ruhe. Und ich kann es ja eh nicht, also dieses, ne, irgendwann als Mutter weiß man einfach, die, nach der 5. Magen-Darm-Grippe, es ist jetzt schlimm, aber ich kann es nicht ändern und ich reg mich jetzt gar nicht drüber auf, eine gewisse Gelassenheit. Und ich glaube vor allen Dingen, dass ich Eltern verstehen kann. Ich weiß, was es heißt, als berufstätige Mutter jetzt noch zum Kinderarzt zu rennen zu müssen, meinem Arbeitgeber schon wieder zu sagen, dass ich kindkrank bin, dass meine Wäscheberge zu organisieren. Also das kann ich wahnsinnig gut nachempfinden und glaube ich, biete so Eltern von kranken Kindern auch ein einfach Empathie kann ich denen entgegenbringen.
Und das ist ja sehr wichtig, manchmal vielleicht sogar wichtiger als das Kind zu behandeln. Manchmal brauchen die Eltern noch mehr Betreuung, weil sie so hilflos sind, ja? Und ja auch die Betreuung zu Hause ja fortführen. Also wie wichtig ist es für Sie, die Eltern auch mit ins Boot zu nehmen?
Wahnsinnig wichtig. Das war auch so in der ersten Zeit das, was mir im Vergleich zu der Klinik am ehesten Ängste gemacht hat, weil in der Klinik weiß ich, da ist immer jemand, wenn ich nicht mehr da bin oder der Patient, da ist noch ein Oberarzt, da ist noch jemand, eine Schwester, die guckt. So, jetzt schicke ich ja die Kinder nach Hause Und ich kann nicht alles vorhersehen, aber ich muss halt mit den Eltern auch eine Kommunikation haben, dass sie zum Beispiel sehen, wenn es schlimm ist, dass sie wiederkommen müssen oder wie sie die Medizin geben müssen und so weiter. Das ist diese Interaktion mit den Eltern ist wahnsinnig wichtig und hat mir zu Anfang einfach auch Sorgen bereitet, dass da irgendwas schief läuft und ich irgendwas übersehe und ein Kind zu spät wiederkommt oder in die Klinik fährt.
Ich glaube, für Eltern und für Kinder, auch wenn wir Patientinnen sind, ist es wichtig, ernst genommen zu werden und nicht abgefertigt zu werden. Auf der einen Seite sind die Personen, die in den Praxen arbeiten, ja sehr unter Stress und haben einen engen Zeitplan. Auf der anderen Seite ist es ja wichtig, auf Augenhöhe respektvoll zu kommunizieren. Wie schaffen Sie das?
Das ist eine große Herausforderung. Wir haben ja gerade diese Influenza-Welle hinter uns,
ja,
wo die Praxen irrevoll waren. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ich glaube, ich höre viel zu. Einer meiner Dozenten hat uns beigebracht, das wichtigste Instrument als Arzt ist zuzuhören. Und das habe ich tatsächlich auch, also das merke ich, durch eine einfache Frage, was ist das Problem, und den Patienten erstmal reden zu lassen, habe ich schon fast alles, was ich brauche. Und ich glaube, dass es Menschen auch das Gefühl gibt, so wertgeschätzt zu werden und das Gefühl, mir alles sagen zu können. Und es kostet mich in der Regel nur eine Minute länger, aber dafür brauche ich nicht so viel nachfragen und erfahre vieles. Ich glaube, dieses Zuhören ist eins meiner wichtigsten Instrumente und ich glaube auch eine gewisse Erfahrung, so zu gucken, wo ist es jetzt wichtig, mir mehr Zeit zu nehmen und wo nicht. Und ja, ich glaube, ich habe immer gute Laune, ganz viel.
Das ist gut, dass Sie das sagen. Ich habe mich gerade gefragt, haben Sie schon mal daran gedacht, den Job wieder hinzuschmeißen? Haben Sie es bereut? Haben Sie irgendwann gedacht, ich habe keinen Bock auf das Ganze, auf diesen Stress?
Nee, überhaupt gar nicht. Also ich habe schon gemerkt, jetzt nach dieser Influenza-Welle, ich bin körperlich ganz schön angeschlagen. Ich bin nach Jütz gefahren. Ich musste mal eben Energie tanken, damit es weitergeht. So. Ich brauche dann immer mehr und Luft und dann geht es auch wieder gut. Aber in keinster Weise habe ich jemals, ich kann es eigentlich immer noch gar nicht fassen, dass ich es endlich geschafft habe und wie toll das ist. Und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, auf die Arbeit.
Das ist sehr gut. Darüber sprechen wir jetzt gleich nach der Musik. Was Sie anderen Menschen raten, vor allem Frauen, die sich ab 40 vielleicht eine komplette Veränderung wünschen.
NDR 1 Niedersachsen.
Die Baba hat Besuch.
Die Kinderärztin aus der Wesermarsch, Anne Kistner-Peters, ist bei mir zu Besuch und hat, wenn ich das richtig gedeutet habe, einen Traumberuf.
Ja, definitiv.
Kann man sagen, ne?
Ja,
unbedingt. Was lieben Sie an Ihrem Job?
Es ist ja immer wieder aufregend. Also ich komme ja morgens zur Arbeit und weiß nicht, was der Tag mir bringt. So, und ich mag vor allen Dingen auch dieses Rätselknacken an der Medizin. Ich war ganz früher großer Fan von der Serie Dr. House und so aufregend ist es nicht, aber so rauszukriegen, was ist denn das Problem jetzt eigentlich? Manchmal ist es ja was ganz Banales, wie Hustenschnupfen. Manchmal ist es aber auch ein bisschen tiefgreifender und dieses Rauskriegen, das finde ich ganz toll. Die Menschen, ich mag Menschen total gern und ich mag unterschiedliche, diverse Menschen und jeden Tag neue kennenzulernen. Und in der Praxis und auch in der Notaufnahme diese Teamarbeit. Also dieses Praxisteam ist großartig. Das bringt mir total viel Spaß. Auch wenn es noch so stressig ist oder so, diese Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
Ja, man steigt irgendwie morgens zusammen in ein Boot und muss dann zusammen über See fahren.
Ja, genau.
Und abends kommt man an und rausspringen gilt nicht, ne?
Ja, genau.
Ja, ich stelle mir das sehr spannend vor, vor allem, wenn Sie es dann geschafft haben am Ende eines Tages, das stelle ich mir sehr erfüllend vor. Wenn jetzt Menschen zuhören, also gerade Frauen, die irgendwie die Care-Arbeit, also die Erziehungsarbeit, Familienarbeit gemacht haben und eine Lebensphase ist abgeschlossen und die fragen sich so, soll ich jetzt nochmal was komplett Neues anfangen, was Neues ausprobieren, was raten Sie denen?
Ja, machen. Also weil allein wenn ich schon überlege, soll ich das, dann will ich ja eigentlich. Und es nicht auszuprobiert zu haben, also mehr als scheitern kann man ja nicht, aber man kann ja auch gewinnen. Das ist einmal so, glaube ich, ganz wichtig. Und sich zu vernetzen. Ganz vielen anderen Frauen, die es vielleicht ähnlich gibt, anderen Menschen, die einen unterstützen können, weil es ist nicht einfach, man braucht so sein Netzwerk. Aber dieses Netzwerk, das man dann auch hat, bereichert einen ja auch ungemein.
Ja, Sie haben von der Freundin erzählt, mit der Sie sich ausgetauscht haben, mit der Sie eine halbe Stunde erstmal vor Freude geschrien haben und gelacht haben. Das ist, glaube ich, das Netzwerk, was Sie meinen. Was gibt es noch für wichtige Faktoren, die dazu beitragen können oder die unterstützen können, dass wir so einen Schritt gehen können?
Also ich glaube definitiv, was immer noch ein großes Problem ist, ist, dass es keine gute Kinderbetreuung gibt. Und das muss sich verändern. Das gilt ja nicht nur für uns Frauen, sondern auch für uns Männer. Einfach ja. So, dass es eine zuverlässige Kinderbetreuung, die sehr flexibel sein muss und die auch gut sein muss. Das heißt ja nicht nur, dass sie da ist, dass ich dann auch ein gutes Gefühl habe, meine Kinder jemand anders zu geben. Auch Schulen, die eine Betreuung haben, ist, glaube ich, super wichtig. Nur dann kann ich ja als Frau das machen, mich fortbilden, wenn ich nicht immer noch so im Hinterköpfchen habe, ich muss das und dies und jenes haben. Und ich glaube auch einfach dieses Netzwerken zu erleichtern, dass man sich zusammentun kann und sich gegenseitig zu unterstützen.
Und wie wichtig ist es, dass auch die andere Person in der Partnerschaft mitspielt? Oder was ist wichtig in so einer Partnerschaft?
Ich glaube, in einer Partnerschaft ist sowieso immer grundsätzlich wichtig, dass jeder die eigene Person ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, sicherlich, aber trotzdem immer man selber bleibt. Und sich definitiv in diesem man selber sein, gegenseitig auch so annehmen kann und unterstützt, dann funktioniert das auch. Und tatsächlich, wenn ich jetzt bei Kinderbetreuung bin, es ist ein 50-50-Job. So, und das haben ich und mein Mann, glaube ich, immer ganz gut hingekriegt. Nicht nur beim Medizinstudium, auch davor. Es war mal mehr und mal besser möglich so. Aber das muss in den Köpfen anders werden, dass die Verantwortlichkeit in Elternschaft bei beiden liegt.
Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle im Blick haben sollten. Wie fanden denn überhaupt Ihre Kinder und Ihr Mann diesen Schritt, dass Sie den gegangen sind? Haben Sie sofort gesagt, juhu, Mama wird Ärztin? Oder gesagt, okay, das schaffen wir schon irgendwie?
Mein Mann ist da sehr pragmatisch gewesen. Er kennt mich ja und er weiß, also er war da, glaube ich, sogar zuversichtlicher als ich. Ihm war klar, wenn ich etwas will, dann mache ich das und dann ziehe ich das durch. Und ja, er hatte so seine Bedenken, wie managen wir das, auch finanziell und so weiter, aber war einfach so. Und meine Kinder haben mir das im Nachgang auch vor allen Dingen gespiegelt, die waren irre stolz. Also, dass ich einfach nicht unzufrieden zu Hause rumhocke, sondern dass ich einfach meine Träume lebe und dass ich studiere und dass ich jetzt Ärztin bin. Also das, wir haben am Wochenende nochmal drüber geredet, dass sie das so toll finden und auch für ihr eigenes Leben einfach so war. Also sie würden keine Kompromisse eingehen, keine faulen für ihr Leben und das finde ich ganz toll.
Gibt es eine unterschiedliche Art des Stolzseins bei Ihren Töchtern und bei Ihren Söhnen? Und wen ermutigt das mehr, dass Sie so einen Weg gegangen sind? Ihre Töchter oder Ihre Söhne?
Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, es hat ein bisschen mit dem Alter zu tun, so dass jeder das ein bisschen anders auch wahrgenommen hat. Für die Jüngeren ist das nur mal, also war der Umbruch ein anderer, weil der früher war und für die Großen nicht. Aber die sehen das ähnlich. Also sowohl mein ältester Sohn meinte, dass er das toll findet. Wir haben ja eine phasenweise zusammen studiert, also auch gleichzeitig studiert. Das war auch ganz lustig irgendwie so, weil es auf einmal so in der Augenebene war. Und aber auch die Töchter, ja, vielleicht ist es für sie einfach noch klarer, diese Unabhängigkeit und dieses eigene Sein. Das ist Männern ja leichter gegeben sozusagen oder vorgelebt, aber ich glaube, so stolz waren sie alle gleich.
Na, ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch, dass es den Söhnen auch hilft zu sehen, der Vater ist 50% mit dabei, das kann ich später auch machen und ich kann trotzdem mich verwirklichen. Also ich verliere nichts, sondern wir gewinnen ja etwas gemeinsam. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass alle irgendwie davon profitiert haben. Wo soll Ihre Reise hingehen, wenn Sie nach vorne schauen?
Okay, ich will Kindernotärztin sein, das ist ein bisschen schwierig, weil so ganz klar gibt's das nicht. Das muss ich noch so für mich schauen, wie ich das gestalte und ich möchte mich so ein bisschen fortbilden in also Kindergynäkologie. Gerade weil ich in einer Praxis bin mit zwei Männern, wo das so ein bisschen auch mein Steckenpferd ist und das so ein bisschen auch wichtig ist tatsächlich. Ja, und einfach arbeiten und genießen. Mal gucken.
Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das genau so geht. Vielen Dank für Ihren Besuch. Anne Kistner-Peters hier bei Die Barber hat Besuch. Und ich bin gespannt, wer das nächste Mal dann vor der Tür steht, wenn es wieder heißt, Die Barber hat Besuch. Dankeschön und tschüss.
Tschüss.
Die Baba
Moin.
Hat Besuch
bei NDR 1 Niedersachsen mit Jared Die Baba.